Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Familienkompass. Mein Name ist Romina, ich bin Mama, Ehefrau, Sozialpädagogin und Gründerin der Familienkompass-App. Und dieser Podcast hier ist für alle Mamas und Papas, die vor den täglichen Herausforderungen des bunten Familienalltags stehen, die offen für neue Perspektiven sind und ihren ganz eigenen und auch persönlichen Weg in puncto Erziehung finden möchten, der sich aber für alle Familienmitglieder richtig anfühlt. Und heute geht es um die drei großen Autonomiephasen. Ja, du hast richtig gehört, es gibt insgesamt drei Autonomiephasen und in dieser Folge schauen wir uns diese drei Phasen genauer an und ich erkläre dir, was in den jeweiligen Entwicklungsstufen passiert, welche Bedürfnisse dein Kind hat und wie du als Elternteil gut durch diese Zeit kommst. Und das Beste daran ist, falls du das Gefühl haben solltest, in einer dieser Phasen vielleicht nicht optimal reagiert zu haben, keine Sorge, du bekommst immer wieder aufs Neue die Gelegenheit, es anders zu machen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, so schön, dass du da bist und wir heute ein bisschen Zeit hier zusammen verbringen in dieser neuen Podcast-Folge. Wie ich es gerade im Intro schon angekündigt habe, geht es heute um die drei Autonomiephasen. Und ja, es gibt tatsächlich drei große Autonomiephasen im Leben eines Kindes. Wie bin ich zu dieser Podcast-Folge gekommen? Ein Papa hat mir tatsächlich geschrieben und hat gesagt, dass der Fokus ganz häufig auf dieser ersten Autonomiephase liegt, aber es gibt doch insgesamt drei, oder? Und da hat der liebe Papa komplett recht und ich dachte, ich nutze jetzt einfach mal hier diese Podcast-Folge, um da das Wissen rauszubringen. Wie gesagt, dass es drei große Autonomiephasen im Leben unserer Kinder gibt. Ich schneide jetzt jede Autonomiephase einmal kurz an, damit du ein Bild davon hast, aber ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Tiefe ein, weil das würde hier den Rahmen einfach komplett sprengen. Wenn du möchtest, dass ich auf die einzelnen Autonomiephasen nochmal näher drauf eingehe, dann schreib mir super gerne und dann kann ich über jede Autonomiephase auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Also wir starten direkt los. Es gibt drei Autonomiephasen im Leben eines Kindes, die natürlich alle Herausforderungen mit sich bringen. Und ich habe auch selber so dieses Gefühl, wenn ich mich mit anderen unterhalte und was ich so vom Außen mitbekomme, dass es halt diesen Irrglauben gibt bei vielen Eltern, dass es eigentlich nur eine Autonomiephase gibt, die dann so ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr startet. Und das ist dann eine Phase, da müssen wir Eltern irgendwie durch und können das dann abhaken. Aber dem ist nicht so. Wir fangen jetzt mal mit der ersten Autonomiephase an. Und ich glaube, das ist eine Autonomiephase, die die meisten Elternteile kennen. Und das ist halt diese klassische Trotzphase, wie wir sie damals bezeichnet haben. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass der Begriff Trotzphase abgeändert worden ist in dem Begriff Autonomiephase, weil diese Phase hat wirklich gar nichts damit zu tun, dass unsere Kinder trotzen, sondern einfach, dass sie ihre Autonomie entwickeln. Und ja, diese erste Autonomiephase startet ja so roundabout ab dem zweiten Lebensjahr und geht ungefähr bis zum vierten Lebensjahr. Aber du weißt, das sind keine Zeiten, die in Stein gemeißelt sind. Jedes Kind entwickelt sich anders, jedes Kind darf und soll sich individuell entwickeln. Das soll einfach für dich so als grobe Orientierung dienen. Und diese Autonomiephase, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist, glaube ich, wirklich so diese bekannteste. Und dein Kind entdeckt seinen eigenen Willen und möchte vieles selbst mitbestimmen, was es zum Beispiel anzieht oder ob es aus dem roten oder aus der blauen Tasse trinkt oder vielleicht auch so Situationen wie, ich möchte jetzt sofort in eine Matschepfütze springen und es ist mir egal, auch wenn strahlender Sonnenschein draußen ist und es gerade keine gibt, aber dein Kind hat jetzt gerade den Willen, in eine Matschepfütze zu springen und wenn das einfach nicht gewährleistet werden kann, ja, dann kommt halt die Emotion hoch, dann kann es ganz, ganz schnell zu einem Emotionsausbruch kommen. Und diese Phase ist natürlich für uns Eltern besonders herausfordernd, weil die Kleinen noch nicht in der Lage sind, ihre Impulse kontrollieren zu können. Frustration kann deshalb ja in so Sekundenbruchteilen in diese Emotionsanfälle, in diese Wutanfälle führen, wie dieses Beispiel in der die Matschepfütze ist in dem Kopf von deinem Kind und dein Kind hat jetzt wirklich den Willen, da reinzuspringen und du kannst halt leider keine Matschepfütze herzaubern, aber dein Kind bleibt bei diesem Gedanken, weil es auch einfach noch nicht die Möglichkeit hat, abzuwägen. Es hat noch nicht die Möglichkeit, sich Alternativen zu überlegen. Das ist genau das Beispiel wie mit dem gebrochenen Keks. Für uns Erwachsene sagen wir ja oft dann, ach ja, das ist doch, der schmeckt doch gleich, der ist doch nur in zwei Hälften geteilt, aber dein Kind wollte jetzt gerade diesen Keks und wenn dieser Keks in zwei Hälften auseinanderbricht, ist das nicht der ursprüngliche Gedanke, den dein Kind hatte und dann versteht dein Kind einfach die Welt nicht mehr und das liegt einfach daran, weil dein Kind das auch kognitiv noch nicht verarbeiten kann. Und das Gehirn von kleinen Kindern entwickelt sich so rasant, aber Teile, die auch für diese Impulskontrolle und auch dieses logische Denken zuständig sind, die sind noch nicht ausgereift. Und deswegen passiert es ganz oft, dass Kinder halt dann diesen Wutanfall haben, beziehungsweise diesen Emotionsausbruch oder das Beispiel mit dem Keks, dass da einfach dieses logische Denken fehlt. Wenn also etwas nicht so läuft, wie dein Kind sich das vorgestellt hat, kann es sich noch nicht selbst regulieren und braucht halt einfach deine Unterstützung. Was wir als Elternteile tun können, um auch die Autonomie generell zu fördern, ist, dass wir Wahlmöglichkeiten anbieten. Wie beispielsweise, wie ich gerade das Beispiel genannt habe, möchtest du aus der blauen oder aus der roten Tasse trinken? Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, Teil des Familienkonstruktes zu sein, Teil des Teams zu sein, dass ihre Stimme gehört wird, dass sie als Mensch, als Individuum gesehen werden. Und deswegen finde ich so kleine Wahlmöglichkeiten auch bei den Kleinsten schon super wertvoll, um deinem Kind diesen Impuls mitzugeben. Wichtig dabei ist allerdings, dass du dein Kind bitte nicht überforderst, weil je jünger dein Kind ist, desto weniger kann es natürlich auch die Konsequenzen abschätzen und darf einfach nicht zu viel Verantwortung tragen. Und so eine kleine Entscheidung wie, möchtest du aus dem roten oder aus der blauen Tasse trinken, das ist vollkommen in Ordnung. Und da holst du dein Kind altersgemäß auch in diese Autonomiephase ab. Aber bitte schau wirklich, dass es nicht zu große Verantwortung hat. Der zweite Punkt ist, was du als Elternteil auch tun kannst, ist Ruhe bewahren. Und ich weiß wirklich selber aus eigener Erfahrung, dass es manchmal wirklich schwierig ist, Ruhe zu bewahren. Das Leben passiert, wir Elternteile haben auch einfach unseren eigenen Rucksack. Wir als erwachsene Person, wir haben auch oft die Uhr im Blick, wir haben Termine und es ist manchmal wirklich schwer, die Ruhe zu bewahren. Aber das ist wirklich ein Punkt, den ich hier nochmal gerne betonen möchte, wie wichtig es ist, Ruhe zu bewahren. Und vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke, dass so ein Wutanfall, dass das keine Manipulation ist oder dass das Kind es extra macht oder gegen dich macht, sondern es ist einfach in dem Moment ein Ausdruck von Überforderung. Wie ich eben schon gesagt habe, die Impulskontrolle fehlt, das logische Denken fehlt und es kommen dann einfach nur mal so viele Emotionen in deinem Kind hoch. Das ist wie, ich sage ja auch immer gerne die Gefühlswelle. Also es ist wie so eine, wie Wasser, was so langsam anfängt aufzuschwappen. Und daraus entsteht dann einfach diese Riesenwelle, die ausbricht. Und dann ist es unsere Aufgabe als Eltern, diese Emotionen auch zu begleiten. Und also als erstmal nonverbal, das ist nochmal ein Tipp, den ich gerne mitgeben würde. Also wenn dein Kind wirklich in der Wut drinne ist, hilft keine verbale Kommunikation etwas, weil diese Worte, die du sprichst, kommen eh nicht bei deinem Kind an. Bleib wirklich körperlich bei deinem Kind. Dein Kind spürt dich auf nonverbaler Ebene. Umarm dein Kind, wenn es das möchte. Zeig deinem Kind einfach, dass du fürs da bist, dass du es auch verstehen kannst. Und wenn du merkst, diese Emotionswelle, dieser Wutausbruch flacht so langsam ab, dann kannst du auch gerne anfangen, mit deinem Kind zu sprechen. Natürlich kannst du auch vorher schon ganz ruhig auf dein Kind einwirken, indem du halt sprichst. Schau einfach, ja, wie extrem die Situation vielleicht auch gerade ist und was dein Kind in dem Moment braucht, weil du kennst dein Kind einfach nur mal am besten und weißt am besten, ja, was dein Kind in diesem Moment benötigt. Und vielleicht noch abschließend zu dieser Phase zu sagen ist, dass ich weiß, dass es wirklich, wirklich anstrengend ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese erste Autonomiephase ein wirklich wichtiger Schritt ist in Richtung Selbstständigkeit. So, dann kommen wir direkt zu der zweiten Autonomiephase. Vielleicht kennst du diese zweite Autonomiephase besser unter dem Begriff die Wackelzahnpubertät und die beginnt so ungefähr ab dem 6. Lebensjahr. Ich glaube, man sagt so zwischen dem 6. und 9. Lebensjahr. Und diese Phase ist für viele Eltern total überraschend, weil ihr Kind ja eigentlich aus dieser Kleinkindzeit herausgewachsen ist und ja eigentlich schon vernünftig ist, in Anführungsstrichen. Und doch plötzlich fängt das Kind auf einmal wieder an zu diskutieren, Regeln werden hinterfragt und gebrochen. Es kommt dann auch diese Ungerechtigkeit, beziehungsweise diese Ungerechtigkeit wird angeprangert. Und auf einmal kommen wieder diese heftigen Gefühlsausbrüche, die wir aus der ersten Autonomiephase kannten. Und wie ich gerade am Anfang schon meinte, es ist ja, glaube ich, bei vielen Eltern so vertreten, dass man denkt, okay, die Autonomiephase roundabout 2. bis 4. Lebensjahr, da muss ich jetzt irgendwie durch und dann kann ich da einen Haken hintermachen. Und dann werden natürlich viele Eltern überrollt bei dieser zweiten Autonomiephase in dieser Wackelzahnpubertät, wo sie denken so, hä, warum fängt das denn jetzt wieder an? Ich dachte, der Drop wäre schon gelutscht, ich dachte, das Thema hätten wir durch. Nee, nee. Die Autonomiephase Nummer 2 klopft an der Tür, die Wackelzahnpubertät klopft an der Tür. Und das ist natürlich auch wieder eine herausfordernde Situation für beide Seiten. Also es ist wirklich immer herausfordernd für uns Eltern, ja, aber wir dürfen niemals vergessen, dass es mindestens genauso herausfordernd, wenn nicht sogar noch herausfordernder für unsere Kinder ist. Aber warum passiert denn die Wackelzahnpubertät überhaupt? Kinder in diesem Alter fangen an, sich stärker mit der Welt auseinanderzusetzen. Sie wollen nicht nur einfach das tun, was Mama und Papa sagen. Sie möchten auch verstehen, wieso, weshalb, warum. Und Kinder ungefähr so bis zum 7. Lebensjahr, die saugen ja alles wie so ein Schwamm in sich auf. Und die Realität von den engsten Bezugspersonen, das wird automatisch auch ihre Realität, ohne das groß zu hinterfragen. Und deswegen sage ich ja auch immer wieder, dass wir uns bitte bewusst werden sollen, wie mächtig unsere Worte sind, gerade unseren Kindern gegenüber, weil unsere Worte schaffen ihre Realität. Und in dieser Wackelzahnpubertät fängt das Ganze aber so ein bisschen an zu kippen. Also die Kinder hinterfragen die Welt, sie hören zwar schon so, was Mama, Papa bzw. die Bezugsperson sagen, aber sie fangen an zu hinterfragen, warum ist das denn so? Und gleichzeitig beginnt auch hier das Gehirn, neue Strukturen zu entwickeln, was dazu führt, dass dein Kind ja oft zwischen diesem kindlichen Verhalten, aber auch nach diesem Wunsch nach Unabhängigkeit hin und her pendelt. Und auch das ist wieder ziemlich ähnlich, beziehungsweise es gibt eine Parallele zu dieser ersten Autonomiephase, wo dein Kind einfach schon gewisse Sachen selber machen möchte, ist aber entweder kognitiv oder auch körperlich noch nicht kann. Und genau so ein Zwiespalt gibt es auch in dieser zweiten Autonomiephase. Dieser Wunsch, wie gesagt, nach Unabhängigkeit, aber dass es oft auch noch dieses kindliche Verhalten gibt, beziehungsweise dein Kind dieses kindliche Verhalten hat. Und das darf sich auch erstmal einpendeln. Und typische Situation in dieser Phase zum Beispiel, um vielleicht mal so ein paar zu nennen, ist, dass dein Kind zum Beispiel alleine zur Schule gehen möchte, weil es sich selbst verwirklichen möchte, weil es auch für sich selber diese Selbstbestätigung haben möchte, hey, das schaffe ich, und was auch total wundervoll ist, auf der gleichen Seite aber vielleicht am Abend nicht ohne dich einschlafen kann. Also du wirst ganz schnell feststellen, dass es vielleicht so zwei Welten gibt, oder auch zum Beispiel eine Situation, dass dein Kind vielleicht gar nicht mehr so groß mit Gesellschaftsspiele spielen möchte, weil dafür ist es ja jetzt zu groß und zu cool. Aber es gibt dann schon noch so Tage, wo dein Kind vielleicht auch total Lust hat, mit auf den Spielplatz zu kommen. Also du wirst sehen, wie gesagt, da schlagen so zwei Welten in dem Herzen deines Kindes, weil es einfach dieser nächste Entwicklungsschub ist. Was auch häufig ist, das habe ich erlebt, als in meiner Arbeit als Familienhelferin, ich habe auch als Erziehungsbeistandschaft gearbeitet, wo ich einfach viele Jugendliche begleitet habe. Und dann kommen auch häufig so Sätze wie, warum soll ich denn jetzt das Zimmer aufräumen? Es ist doch mein Zimmer. Also es wird häufig wirklich auch über so für uns vielleicht eher Kleinigkeiten diskutiert, aber für dein Kind ist es natürlich was ganz Großes, weil es jetzt versteht so, hör, es ist doch mein Zimmer, und warum darf ich da nicht über mein Zimmer entscheiden und wann und wie ich es aufräume? Und diese Emotionen schwanken halt einfach generell sehr schnell. Vielleicht war dein Kind eben noch total glücklich und auf einmal ist es total tief verletzt, weil es vielleicht irgendwie eine Ungerechtigkeit gespürt hat. Auch da ist es wieder dieses Hin- und Herpendeln, auch auf dieser Gefühlsebene. Und was du als Elternteil tun kannst, ist auch hier wieder geduldig zu sein, geduldig zu erklären, aber auch Grenzen setzen. Und auch da ist wieder die Parallele zu der ersten Autonomiephase. Geduld, ich glaube, das Thema Geduld, beziehungsweise das Wort Geduld, das können wir uns ganz groß irgendwo hinpinnen, sobald unser Kind geboren wird. Ich glaube, das Thema Geduld zieht sich einfach komplett durch. Und gerade in diesen Autonomiephasen dürfen wir Eltern uns nochmal mehr in Geduld üben, aber auch gleichzeitig ganz klare Grenzen setzen, was ich super wichtig finde. Also egal, ob es jetzt eine Autonomiephase ist oder nicht, oder ob dein Kind sich gerade in so einem Zwischending befindet, ich finde, klare Regeln und Grenzen geben einfach beiden Parteien Sicherheit. Aber das bedeutet nicht, dass immer alles in Stein gemeißelt sein muss. Also gerade wenn es so in diese zweite Autonomiephase geht, in die Wackelzahnpubertät, dass man da auch nochmal schaut, die Regeln, die man vielleicht hatte, weil dein Kind noch ein gewisses Alter damals hatte, vielleicht können die auch nochmal neu aufgebaut werden, neu aufgestellt werden. Und das sind so ja Entscheidungen, wo du dein Kind in dieser zweiten Autonomiephase auch super gern mit einbeziehen kannst. Erinnere dich, die erste Autonomiephase waren ja eher so Mitbestimmungsrechte, wie möchtest du jetzt aus der roten oder aus der blauen Tasse trinken. Aber dein Kind wird älter und natürlich darfst du das auch dann dementsprechend anpassen und in altersentsprechendere Entscheidungen mit einbinden. Und wenn es bisher immer eine Regel für euch gab, wie beispielsweise, dass dein Kind immer um 19 Uhr ins Bett geht und jetzt ist dein Kind aber schon was älter, sprich mit deinem Kind, hey, ne, was wäre mit 19.30 Uhr? So ein Beispiel jetzt, wo es einfach um diese Schlafenszeit geht. Und dass du auch Verständnis für die Stimmungsschwankungen hast, weil einfach auch, wie ich eben schon meinte, auf dieser emotionalen Ebene passiert ganz, ganz viel. Dein Kind durchlebt eine große Veränderung und da ist es wichtig, deinem Kind auch den Raum zu geben, diese Gefühle zuzulassen. Und wenn es in der einen Minute noch total glücklich war und in der nächsten Minute einfach wieder total traurig und verletzt ist und du das als Elternteil vielleicht gar nicht so nachvollziehen kannst, gib deinem Kind einfach den Raum, seine Gefühle zu leben und begleite diese Gefühle. Also zeig deinem Kind, du bist da, auch wenn es das nicht immer direkt in Anspruch nimmt, weil das ist auch so ein Schritt so in die Selbstständigkeit, sich selber zu regulieren und das mit sich selber auszumachen. Das erleben wir jetzt gleich in der nächsten Autonomiephase noch, wo wir jetzt gleich drauf kommen. Aber dass dein Kind auf jeden Fall sieht, merkt und spürt, dass du für dein Kind da bist. Und auch diese Autonomiephase, diese zweite Autonomiephase ist auch wieder herausfordernd. Aber auch da immer wieder vor Augen halten, dein Kind wächst und entwickelt sich weiter. Und genau diesen Step braucht dein Kind in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Erwachsenwerden. So, dann kommen wir auch schon zu der dritten Autonomiephase. Und die dritte Autonomiephase ist die Pubertät. Fängt ungefähr mit dem 12. Lebensjahr an. Ich glaube, man sagt so ungefähr 12. bis 18. Lebensjahr. Und jetzt in der Pubertät wird es richtig spannend. Die Pubertät ist ja wohl die bekannteste Zeit bezüglich des Umbruchs. Und sowohl, also es ist sowohl ein Umbruch für die Jugendlichen als auch für uns Eltern. Und ja, dein Kind entfernt sich vielleicht emotional von dir, hinterfragt alles und scheint gefühlt wie ausgewechselt zu sein. Also ich habe mich auch mit vielen Eltern schon unterhalten, wo sie wirklich vor mir saßen und gesagt haben, ich erkenne einfach mein eigenes Kind nicht mehr. Und gleichzeitig sind aber auch viele Jugendliche total unsicher, auch wenn sie nach außen super cool und selbstbewusst wirken. Und da gehen wir jetzt einfach nochmal kurz und knapp näher drauf ein, warum das denn so ist. Das Gehirn von deinem Teenager befindet sich mitten im Umbau. Also es ist nicht so, dass es eine kleine Renovierung gibt, wo vielleicht, weiß ich nicht, die Wände gestrichen werden und neuer Boden gelegt werden. Nein. Wirklich, das Gehirn eines Teenagers, das ist eine Komplettsanierung. Also das wird einmal resettet und komplett neu programmiert. Und besonders diese emotionalen Zentren sind super aktiv. Und während dieser Teil ja für dieses rationale Denken und diese Impulskontrolle tatsächlich nach wie vor noch im Reifungsprozess drinne steckt und auch erst später so wirklich voll und ganz ausgereift ist. Also du merkst, dass gerade dieses Emotionszentrum noch sehr, sehr ausgeprägt ist. Und wie gesagt, Denken und Impulskontrolle, das ist so das Zentrum, was Step für Step ausgereift wird, aber so richtig erst später ausgereift ist. Und deshalb reagieren Jugendliche oft Jugendliche reagieren oft sehr impulsiv und auch widersprüchlich. Sie wollen unabhängig sein, brauchen aber trotzdem die Sicherheit ihrer Eltern. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle. Ich finde, gerade bei den Kleinsten haben wir Eltern oft noch so dieses Augenmerk, wo wir vielleicht auch viele Bücher lesen, wo wir uns informieren wollen. Also das ist auch so diese Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Außen, auch in meiner Arbeit, auch also aus meiner jetzigen Rolle als Mama. Für die Pubertät kann ich selber persönlich noch nicht viel mitsprechen, weil unsere Kinder noch sehr klein sind. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch für mich mitnehmen möchte, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wenn unsere Kinder in der Pubertät sind, dass sie genauso viel Sicherheit und Stabilität und Rückhalt und uns als sicheren Hafen brauchen, wie schon immer, wie seitdem unser Kind auf der Welt ist. Weil wir, wenn wir uns mal vor Augen halten, was das Kind alles in der Pubertät durchmacht, was sich verändert, der Hormonhaushalt verändert sich. Die Mädchen bekommen ihre Periode, der Körper verändert sich. Wie gesagt, dieses Emotionszentrum baut sich aus. Das Gehirn unseres Kindes befindet sich in einem kompletten Umbau. Also das sind ja alles Punkte, womit dein Kind erstmal lernen darf, umzugehen. Und das sind so große Schritte, die halt einfach zu so einer Wesensveränderung führen. Deswegen, wie eben nochmal der Satz, dass viele Eltern sagen, boah, ich erkenne mein Kind nicht mehr wieder. Aber es entwickelt sich ja auch von Kind zum Erwachsenen. Und das ist einfach diese große Brücke, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen, sich auf dieser Brücke zum Erwachsenwerden befinden. Und das ist einfach ein Riesenstep. Und da dürfen wir Eltern wirklich auch nochmal in uns gehen und schauen, wie wir unser Kind da gut begleiten können. dass wir nach wie vor Interesse zeigen, aber unsere Jugendlichen zu nichts drängen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil je mehr wir drängen, desto mehr fühlen sie sich in die Ecke gestellt und reagieren dann wirklich mit einer Anti-Haltung. Aber dass wir halt immer wieder dieses Angebot machen und Jugendliche reden, wenn sie sich sicher fühlen, so kleiner Zungenbrecher, und nicht, wenn sie müssen. Also wenn unsere Jugendlichen merken, hey, Mama, Papa, andere Bezugspersonen sind da und haben immer ein offenes Ohr, vor allen Dingen auch ein offenes Herz für mich, dann werden sie reden, wenn sie einfach sich in diesem sicheren Rahmen fühlen, ohne dass sie sich jetzt bedrängt fühlen. Und auch hier, finde ich, ist das Thema Regeln wieder auf jeden Fall ein Thema, dass es klare Regeln gibt, aber dass es natürlich auch flexible Regeln gibt. Wie wir jetzt gerade schon in der zweiten Autonomiephase das Thema hatten, dass wir die Kinder mit in Entscheidungsprozesse einbeziehen, dass es vielleicht auch so gewisse Punkte gibt, gewisse Regeln, die damals gegolten haben, wo die Kinder noch kleiner waren, die man jetzt vielleicht optimieren darf, anpassen darf, wo die Kinder älter werden. Und das darf natürlich auch, gerade wenn die Kinder sich in der Pubertät befinden, mit den Kindern besprochen werden, mit den Kindern neu organisiert werden, dass man die halt auch wirklich da abholt. Und ein Punkt, den ich auch noch mal gerne mit an die Hand geben möchte, ist der Punkt, dass Fehltritte nicht dramatisch sind. Unsere Jugendlichen werden Fehler machen. Wir als Jugendliche, wir als Kinder haben Fehler gemacht, wir als Erwachsene machen Fehler. Also, dass wir den Jugendlichen auch den Freiraum einräumen, dass sie Fehltritte machen dürfen, dass Fehltritte nicht dramatisch sind und dass wir als Eltern, auch wenn im Außen ein Fehler passiert ist, wir als Eltern wieder dieser sichere Hafen sind, wo unsere Kinder genau wissen, ah, verdammt, da habe ich jetzt gerade Mist gebaut, aber ich weiß, Mama, Papa oder eine andere enge Bezugsperson, die sind für mich da. Mir kam gerade noch mal der Gedanke bezüglich Bezugsperson. Häufig ist das auch so, dass Kinder im jugendlichen Alter gar nicht so gerne mit Mama oder Papa sprechen möchten. Vielleicht gibt es ja auch Patenonkel, Patentante, andere enge Bezugspersonen, wo man da auch diese Chance nutzen kann, wenn die Bindung zu dem Jugendlichen da ist, dass auch darüber das Gespräch laufen kann. Und da geht es wirklich nicht darum, dass jetzt eine dritte Person, ich sage jetzt mal die Patentante, mit dem Jugendlichen spricht und das dann eins zu eins Mama oder Papa erzählt. Das darf nicht passieren, weil sonst ja auch dieses Vertrauen dem Jugendlichen gegenüber gebrochen wird. Aber so weiß man als Mama oder Papa, hey, es gibt da eine Bezugsperson, eine enge Vertraute auch von uns selber, die einen guten Draht zu unserem Teenager hat, wo wir genau wissen so, hey, auch wenn der erste Weg nicht über uns ist, weil aus Gründen wie auch immer, gibt es da aber nochmal eine andere Bezugsperson, wo man als Elternteil die Sicherheit haben kann, da ist nochmal eine andere Person, mit dem unser Kind bzw. unser Jugendlicher sich anvertraut und drüber redet. Und generell, auch wenn es so eine Situation gibt, zeig bitte als Elternteil immer deine Präsenz und dass du da bist und dass du, ja, nach wie vor der sichere Hafen für dein Kind bist. So, das waren die drei großen Autonomiephasen. Also die erste Autonomiephase ist diese klassische Trotzphase, also die erste Autonomiephase, so wie wir sie heutzutage kennen. Die zweite Autonomiephase ist die Wackelzahnpubertät und die dritte Autonomiephase ist die Pubertät. Und jede dieser Phasen bringt Herausforderungen mit sich, aber natürlich auch Chancen und auch ein Muss, dass das Kind sich einfach entwickelt, selbstständig wird, vom Kind zum Erwachsenen werden kann. Und dein Kind entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Und dein Job ist es, in jeder dieser Phasen, und es geht nicht nur um diese Phasen, es geht um den ganzen Prozess deines Kindes, dass du mit dabei bist und dein Kind begleitest. Und das Wichtigste ist, falls du das Gefühl haben solltest, dass du in vielleicht der ersten Phase oder auch in der zweiten Phase nicht optimal reagiert hast, weil dir vielleicht auch Wissen gefehlt hat, weil du dich vielleicht auch jetzt erst mit den Themen beschäftigst, wie auch immer. Also das ist mir einfach nochmal wichtig mitzugeben, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, gewisse Sachen zu optimieren und dass du dir da bitte nicht so einen großen Vorwurf machst. Und da nehme ich mich selber mit an Bord, weil ich bin nach wie vor auch noch eine Mama, wo es einfach Situationen gibt, wo ich denke, oh, da hättest du so und so reagieren können. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und dass auch es mir noch passiert, dass ich mir ja einen Vorwurf mache und davon möchte ich mich aber auch selber befreien und distanzieren und deswegen spreche ich jetzt hier für mich und für alle Elternteile. Wir machen Fehler, auch das gehört dazu und wir haben aber jeden Tag jeden Tag, jetzt nicht nur jede Phase, sondern wir haben jeden Tag die Möglichkeit, es anders zu machen und aus unseren Fehltritten, ich sage bewusst nicht Fehler, es sind halt kleine Fehltritte, daraus zu lernen und die einfach zu optimieren und anzupassen. So, ich hoffe, mit dieser Folge konnte ich dir das Wissen mit an die Hand geben, dass es tatsächlich 3 große Autonomiephasen gibt. Und wie gesagt, schreib mir super gerne, wenn ich bei diesen einzelnen Phasen nochmal mehr in die Tiefe gehen soll, dann kann ich da nochmal eine separate Podcast-Folge drüber aufnehmen. Und ich hoffe, du konntest jetzt erstmal einen groben Überblick mitnehmen und ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit. Und wie immer mein Lieblingssatz zum Schluss, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nur deinen Weg. Deine Romina.